pretty sure.
Yeah.
Gotta get their fesh on.
Yeah.
Gotta get their
fesh
on.
Und damit herzlich willkommen zum letzten Podcast für die Saison 2021 vom Quarterback Club Germany. An meiner Seite begrüße ich selbstverständlich wieder meinen ehemaligen Mentor und immer noch sehr, sehr guter Freund, den Coach Patrick. Hallo Coach Patrick, ich grüße dich.
Hallo.
Und zum anderen meinen jahrelangen, ebenfalls wertgeschätzten Freund und, wie sagt man so schön, der Mensch, der einen auch mal vor Augen führt. Es gibt sogar Menschen, die noch mehr arbeiten können als man selbst. Hallo Florian.
Hi.
Und zu allerletzt kündige ich mich noch selbst an. Hallo Patrick, hi. Gut.
Jetzt muss ich direkt schon sagen, du hast schon einen Fehler gemacht. Das ist der letzte Podcast für die Saison 2020. Wenn du jetzt schon die Saison, auf die ich mich so sehr freue, beenden möchtest, die 21er-Saison, dann werde ich sehr traurig werden.
Also wir sagen ja immer mit dem Jahreswechsel Saison 2020/21 und die nächste Saison ist ja dann 21/22, oder ist das nicht korrekt?
Die Saison wird immer, also das ist ja immer das Komplizierte bei der NFL. Die haben ja jetzt den Super Bowl für 2020 gespielt, für 2020 gespielt. Also es ist der Meister 2020. Da habe ich schon einige Diskussionen geführt, aber nee, es ist tatsächlich so, dass der Super Bowl in diesem Jahr für die letzte Saison zählt.
Das ist auf jeden Fall mal, jetzt haben wir dieses Mysterium auch geklärt. Gut, ja, der Super Bowl liegt hinter uns und ich glaube, keiner von uns hätte damit auch nur ansatzweise gerechnet. Ich meine, wir haben alle irgendwo unsere Hoffnungen und unsere Predictions ausgesprochen. Aber dass dieser Super Bowl so beendet wird, hätte, glaube ich, so gut wie niemand auf diesem Planet gedacht. Jetzt mal wirklich von Leuten, die jetzt nicht nur sagen, ja, ich gehe 100% damit. Ich meine, man hat es schon mitbekommen, die Tampa Bay Buccaneers haben gewonnen. Rund um Tom Brady und vor allem möchte ich an dieser Stelle schon mal direkt zwei Namen auch noch zusätzlich nennen, Antonio Brown und Rob Gronkowski, plus eine brutal starke Defense, aber da gehen wir gleich drauf ein, mit einem sehr, sehr überzeugenden Ergebnis und ich bin selbst, also für mich, direkt mal vorweg, damit werde ich wahrscheinlich auch eine kleine Kontroverse wieder aufstoßen, aber für die Super Bowls und der erste Super Bowl, den ich mir angeschaut habe, seitdem ich mich für Football interessiere, war damals die Broncos gegen die Panthers. Das war vor 6 Jahren der, ne?
Mhm.
Ja.
Genau, 2015. Von Miller damals zum Super Bowl MVP geworden.
Genau, und seit diesem Jahr schaue ich mir jedes Jahr den Super Bowl an. Und ich weiß, es gab noch das Falcons-Patriots-Spiel, aber für mich war das hier auch so, inzwischen, weil ich natürlich ein gewisses höheres Verständnis von dem Sport habe, selbst jetzt auch ein paar Jahre gespielt habe und allem drum und dran, natürlich immer noch nicht alles weiß, aber trotzdem kann ich sagen, dass mir dieses Spiel Kansas City gegen Tampa Bay unheimlich gut gefallen hat und es war auch eine sehr schöne Visitenkarte für alle Leute, die das erste Mal ein Footballspiel angeschaut haben, weil es gab auch wirklich mal richtig krass was fürs Auge. Florian, was sagst du denn dazu?
Ja, ich muss ja an der Stelle sagen, ich habe mich echt tierisch gefreut. Ne? Ich habe mir die ganze Saison, wissen die Leute da draußen gedacht haben, dieser Dummschwätzer mit seinen Buccaneers und Tom Brady und hin und her. Ich freue mich einfach tierisch, weil für mich steckt da viel, viel mehr drin als jetzt so das Bloße, die haben jetzt irgendwie das Spiel gewonnen. Für mich steckt da wirklich eine komplette Idee dahinter, zu sagen, als Quarterback, und das ist ein Thema, was ich gerne gleich einfach mal aufmachen würde, wenn wir so ein bisschen das Spiel abgehandelt haben, ist, wie ein Spieler die Mentalität einer gesamten Franchise verändern kann. Und also ich fand das Spiel super, zum einen aufgrund der Tatsache, dass wir sowohl was für die Offense-Fans als auch was für die Defense-Fans hatten. Und zwar eine wirklich gute, durchdachte Offense der Bucks. Und zum anderen wirklich eine unfassbar starke Defense der Bucks auch mit einem guten Pass-Rush. Sie haben recht wenig, fand ich, geblitzt. Es war der normale Pass-Rush gewesen und man hat halt gemerkt gehabt, dass die Chiefs brutale Probleme in der O-Line hatten. Sie konnten die Bucks gar nicht daran hindern, Mahomes wirklich komplett übers Feld zu jagen. Er hat ja ein paar wahnsinnig wilde Szenen gehabt, wo er aus meiner Sicht wirklich noch richtig gute Würfe rausgebracht hat. Ich erinnere mich da an einen Ball, der kurz vor der Endzone dem Spieler fast, ich weiß gar nicht mehr, ob es Travis Kelce war, gegen den Helm fliegt. Aber da sieht man einfach, wie wichtig einfach eine gute O und eine gute D-Line sind. Und da waren einfach die Bucks in beiden Kategorien viel, viel stärker gewesen. Und der Gameplan, den sich Bruce Arians, Tom Brady und vor allem auch Todd Bowles als Defensive Coordinator sich da ausgedacht haben, sind einfach voll aufgegangen. Und ja, ich habe mich tierisch gefreut. Das war mein Takeaway aus dem Spiel gewesen. Aber ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich war schon sehr überrascht gewesen, dass die Chiefs es nicht geschafft haben, Mahomes einen Tick mehr Zeit zu geben.
Und bevor ich jetzt das Wort an Coach Patrick abgebe, möchte ich schon dir ein Zitat vorweggreifen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr maßgebend für dieses Spiel. Offense wins the game, but defense wins the championship. Das war immer deine höchste und größte Regel. Das weiß ich, das hast du jedes Jahr gepredigt, plus geht ins Studio, in den 3 Seasons, wo ich mit dabei war. Und ich glaube, dieses Spiel hat das auch unheimlich gut gezeigt. Und wenn man so ein bisschen die Saison zurückblickt, ist das auch keine schlechte Etikette gewesen für dieses Team, oder? Patrick?
Ja, vorneweg, Patrick, wir müssen da ein bisschen an dem Zitat schrauben. Das, was ich damals gesagt habe, galt immer für euch. Das galt auch lange Jahre in der NFL.
Broncos zum Beispiel, wo wir gerade eben schon drüber gesprochen haben, das war ja wirklich ein reiner Defense-Win, wenn man sich anguckt, was Peyton Manning in dem Jahr da hingelegt hatte. Ne? Nur richtig, als Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Aber ich glaube, dass dieses komplette Konzept, die Defense gewinnt euch den Titel, mittlerweile aufgrund der Struktur und der Entwicklung, gerade was diese Spread Offense, Air Raid Offense, diese Firepower, die in der NFL momentan gesucht wird von vielen Teams, und man darf nicht vergessen, die NFL ist eine Copycat League. Also irgendwas wird gesehen, wird versucht zu kopieren. Irgendwas, was erfolgreich ist, versucht zu kopieren. Ich glaube, dass dieses Statement von Offense wins games und Defense wins championships gilt immer noch für uns, gilt immer noch hier im Amateurbereich. Für die NFL mit Abstrichen. Also natürlich wird hier eine Defense, ich möchte jetzt auf die Detroit Lions dieses Jahr oder so, die gewinnen mit dieser Defense keine Spiele. Jedoch glaube ich, dass der entscheidende Faktor mittlerweile die Offense ist. Jetzt möchte ich ganz kurz bei deiner Analyse beziehungsweise bei deinem Ansprechen des Super Bowls, dass es einer der besten war. Aus Coaching-Perspektive sage ich ja. Es war ein sehr interessantes Spiel. Es war sehr interessant. Ich glaube aber nicht, dass der Casual-Fan wirklich viel Spaß an dem Spiel hatte. Für jemanden, der nicht tief in der Materie drin ist, oder was heißt nicht tief, für jemanden, der sich nicht so sehr mit Football beschäftigt, war das Spiel relativ schnell entschieden. Ich zum Beispiel, für mich war immer der Gedanke, okay, wann geht's jetzt los mit Patrick Mahomes? Wann startet das? Wie? Diese Spannung hatte ich das komplette Spiel bis Anfang viertes Viertel, sag ich mal. Also bis zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, jetzt müssen sie loslegen, jetzt geht's gleich los, jetzt, und es kam nichts. Und das war das, was die Spannung in dem Spiel ausmachte. Nicht, dass es ein offener Schlagabtausch war und auch nicht, dass ein Kampf auf Augenhöhe, sondern okay, er ist mal wieder in den Playoffs in ein Loch gefallen, was er über die letzten Jahre immer wieder gehabt hat. Wann wird der Schalter umgestellt? Der Schalter wurde nie umgestellt. Ich möchte sagen, für mich, ich habe mir das Spiel jetzt zweimal angeguckt. Einmal als Fan und einmal dann, um zu verstehen, was ist da passiert. Und für mich haben da, natürlich hat die Offense-Line eine Rolle gespielt. Aber zwei Schlüsselfaktoren haben das Spiel ausgemacht. Auf der einen Seite war es das Miserable und ich werde sie immer über den grünen Klee loben und Eric Bieniemy und Andy Reid haben für mich eine neue Dimension in den Offense-Football gebracht, aber im Super Bowl war das miserables Play-Calling. Und an zweiter Stelle, auf der anderen Seite, hat Todd Bowles genau das gemacht, was die Chiefs machen mussten. Chiefs, warum ich sage, es war miserables Play-Calling war, meine ich damit, dass die Chiefs versucht haben, mit aller Gewalt ihre tiefen Schüsse, ihre Plays, die lange brauchen, um sich zu entwickeln, die haben sie versucht durchzudrücken. Und du hast eine wunderschöne Cover-2 meistens, oder Cover-2-Look.
Es war eigentlich fast nur, oder?
Es waren also ich habe fast 98, nur Cover-2 gesehen. 89% Cover-2. Teilweise haben sie Cover-2-Look gemacht. Also Cover-2-Look bedeutet, sie haben auf dem Feld so gestanden, als wäre jetzt eine Cover-2 kommen, haben dann aber in eine 3 oder in eine 1 geswitcht. Sehr selten. Also es war sehr viel Cover-2. Sie haben Split-Field-Coverage gespielt. Das ist dann sehr, sehr detailliert, wenn man da, also eine Cover-7. Das geht jetzt echt schon ins Detail, also da will ich kurz weggehen, aber auf jeden Fall haben sie die tiefen Sachen und die Intermediate-Sachen haben sie den Chiefs weggenommen. Und wenn von den Starting 5 O-Linern, die am Anfang von der Saison spielen hätten sollen, 4 fehlen. Und ich versuche dann immer noch lange Schüsse, Spielzüge, die unfassbar lange brauchen, um sich zu entwickeln, gegen eine Defense, vor allem gegen eine Defense-Line, die eine Woche vorher bewiesen hat, dass er auch Aaron Rodgers mit einer der besten O-Lines der Liga fünfmal sacken kann, ja, das über ein komplettes Spiel durchzudrücken, das ist meiner Meinung nach einfach nur schlecht. Das ist schlecht, miserabel, schlechtes Coaching. Wirklich. Also da Ego über Erfolg. Die wollten wieder im Super Bowl glänzen, die wollten wieder ihr System durchbringen. Und auf der anderen Seite, Todd Bowles wurde in Form von Carlton Davis im ersten Spiel, also ein Cornerback, wurde brutal geröstet in der ersten Halbzeit. Wirklich. Du hattest im ersten Viertel 213 oder so Yards von Tyreek Hill in der Regular Season. Er ist von diesem Cover-One-Look, One-High-Safety, unter Umständen Cover-3 wird er oft rausgespielt, ist er weggegangen, hat Cover-2-Look gespielt, hat auf dem Foreman-Rush und hat alles hinten weggenommen. Und dann underneath Lavonte David ein Riesenspiel gemacht gegen Kelsey. Kelsey hat, glaube ich, trotzdem 144 Yards gefangen, aber keinen Touchdown. Tyreek Hill war zu keiner Zeit ein Faktor, Mecole Hardman war zu keiner Zeit ein Faktor, Byron Pringle war zu keiner Zeit ein wirklicher Faktor und aufs Laufspiel haben sie überhaupt nicht gesetzt. Das war der
Super Bowl. Und das ist ein Punkt, Patrick, der für mich völlig unverständlich ist. Also für mich als Laie ist eine Cover-2-Defense eine Defense, die klar signalisiert, nimm dir die kurzen, ja, aber du kriegst von uns keine langen Spielzüge. Und dass sie keine Mischung reingebracht haben an Laufspielzügen. Ich kann verstehen, dass wenn ich Pat Mahomes habe, dass ich lange Dinger spielen will, dass ich eine explosive Offense spielen will. Und nichtsdestotrotz muss ich doch mit kurzen Pässen, mit Laufen an der einen oder anderen Stelle halt mal ein bisschen mein Spiel umstellen, um einfach der Defense auch ein anderes Thema zu präsentieren, dass sie sich umstellen. Und wenn ich es strategisch nur so lange tue bis zur Halbzeit, ja, und dann Mahomes, sage ich jetzt mal, von der Kette lasse und Tyreek Hill mit den langen Bällen, Aber das hat sich für mich als Football-Laie, der selber nie gespielt hat, sondern nur schaut, wirklich nicht erschlossen, warum man an der Stelle nicht mehr aufs Laufspiel gesetzt hat.
Du hast da völlig recht. Du baust also das ist sehr, sehr schwer zu erklären, um es einfach zu halten. Du baust über ein Spiel ein Thema auf. Also du scoutest deinen Gegner und du suchst dir die Softspots. Und die Softspots können definitiv nicht gewesen sein, die D-Line und die Linebacker, weil da sind die, also ich gehe davon aus, dass sie schon die Schwäche im DB-Bereich gesehen haben. Was erklären würde, warum sie diese auch attackieren, wenn du mit underneath Sachen kommst, mit kurzen Routen und so weiter, attackierst du ja, du suchst hier, Shanahan macht das unfassbar gerne zum Beispiel.
Ja.
Er sucht sich den schwächsten Linebacker in Coverage raus und attackiert den ohne Ende. Das haben sie, glaube ich, probiert, indem sie die Defense Backs, was Bowles unfassbar genial gemacht hat, ist diese Cover 7 Geschichte, ja, dieses wir teilen das Feld in der Mitte und spielen auf der einen Seite eine Man-Coverage mit einem Safety over the top und spielen auf der anderen Seite eine Bracket, ein Dog, wie so auch immer. Ich will jetzt nicht auf die unterschiedlichen Coverage, aber die haben das Feld geteilt und haben auf der einen Seite haben sie eine Coverage gespielt und auf der anderen Seite haben sie eine andere Coverage gespielt. Und die mussten ja auch nicht lange halten. Die mussten ja nicht lange covern. Mahomes hat natürlich noch ein bisschen was mit den Füßen machen wollen, aber für mich war das Playcalling zu einseitig, zu wenig Laufspiel, wie du auch gesagt hast. Und ich bin einfach der Meinung, dass da das Ego der Coaches, wir haben Mahomes, wir attackieren die Schwäche sind die DBs, also gehen wir tief. Das hat nicht funktioniert. Und ja. ich finde halt, dass das die spielentscheidende Sache war. Und sonst, ich würde noch nicht mal so der O-Line die Schuld geben. Natürlich waren die geschwächt, natürlich hatte Mahomes kaum Zeit, aber das Playcalling kann dir in so einer Situation helfen. Haben sie nicht gemacht.
Da möchte ich mal ganz kurz noch was hinzufügen oder beziehungsweise die Frage an euch beide stellen. Könnte man fast sagen, dass die Kansas City Chiefs die gleichen Fehler gemacht haben wie letztes Jahr die 49ers?
Nein.
Nee, würde ich auch nicht sagen, weil ich finde wirklich, dass die, wenn man es nicht mal so analysiert, dass die Niners letztes Jahr bei weitem nicht die Offensive Firepower hatten, wie die Bucks dieses Jahr hatten. Das ist das eine. Das muss man auch einfach mal fairerweise sagen. Da, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, da komme ich gleich nochmal drauf, weil da habe ich echt, das würde ich gerne mal mit euch diskutieren. Und zum anderen, und das ist für mich eher das Thema, waren sie letztes Jahr deutlich variabler und explosiver in ihrem Angriffsspiel. Ja, also ich würde da wirklich nicht sagen, dass es die gleichen Fehler waren, weil die Herausforderungen, die die Niners gegen die Chiefs hatten, ganz andere waren, als die Chiefs sie gegen die Bucks hatten. Ja, also von daher nicht die gleichen Fehler gemacht und das sind offene Wunden für Coach Patrick und mich mit dem Super Bowl von letztem Jahr. Das musst du doch jetzt nur sagen, weil deine Packers im Halbfinale rausgefallen sind, oder?
Ich hab das aus einem ganz einfachen Grund gesagt, weil also ich habe euch jetzt ja auch gerade die letzten 5 Minuten oder beziehungsweise die letzten 10 Minuten sehr intensiv auch zugehört. Und es war halt auch, ich denke, wir haben halt auch viele Hörer, die vielleicht auch jetzt gerade neu dazukommen, weil sie das erste Mal zum Thema Football sich überhaupt damit auseinandersetzen, weil sie vielleicht letztes Jahr mal reingeguckt haben, dieses Jahr das erste Mal aktiv geguckt haben. Um einfach das gleichzustellen, dass das nicht, weil es auf dem Papier ähnlich aussieht, weil für einen Laie, ja gut, das war so wie letztes Jahr, bloß umgekehrt. Ne? Und deswegen fand ich das ganz gut, dass du das jetzt nochmal so zusammengefasst hast. Jetzt die nächste Frage, könnte man es vielleicht sogar somit vergleichen, was die Ravens letztes Jahr mit den Titans gemacht haben? Also, dass sie die vielleicht unterschätzt haben, die Chiefs? Also das, oder unterschätzt man einen Tom Brady vom Spiel nicht?
Ja, also Patrick, lass mich mal kurz und dann kannst du das aus deiner Sicht sagen. Für mich hat es nichts damit zu tun gehabt, dass sie unterschätzt haben, weil ich glaube, A, haben sie das nicht getan. Ich habe das Zitat ja auch gebracht, man setzt niemals gegen Tom Brady. Aber ich glaube, das war wirklich einfach pure Arroganz, muss ich ehrlich sagen. Und es wäre auch aus meiner Sicht auch so gekommen, wenn die Chiefs ihre Leistung gebracht hätten, hätten die das Ding gewinnen können. Und das war ja, ich weiß nicht mehr, wann ich das gesagt habe, kurz bevor die Playoffs losgegangen sind, wenn, dann können die Chiefs sich nur selber schlagen. Und ich habe das Gefühl, in dem Spiel war das ein bisschen so gewesen. Wie gesagt, die O-Line, natürlich die Verletzungsprobleme, die Bucks, die sich wahnsinnig gesteigert haben, aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, die haben die unterschätzt, sondern sie haben sich überschätzt. Das hängt eng zusammen, ist aber für mich von der Herangehensweise, vom Mindset ein bisschen was anderes.
Also haben sie sich quasi, also du würdest jetzt quasi zusammenfassend sagen, so wie die Ravens letztes Jahr durch Unterschätzen des Gegners, der Titans, was übrigens in den Playoffs letztes Jahr war für die neuen Hörer, beziehungsweise für die, wo es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Das heißt, dieses Jahr war es einfach so, dass nicht unterschätzt, sondern sich eher selbst überschätzt wurde.
Ja.
Man muss auch noch dazu sagen, bevor ich an Coach Patrick abgebe, was mir noch aufgefallen ist und was man halt natürlich auch nicht vergessen darf, Pat Mahomes ist ein unheimlich junger Spieler. Ich meine, zwischen ihm und Tom Brady, das war auch so schön, wo sie in den Statistiken vorher gesagt haben, als Tom Brady sein erstes NFL-Spiel gestartet hat, war Pat Mahomes 6 Jahre alt. Ist das richtig? Ja, ne? Ich glaube, ja. Und man darf halt hierbei nicht vergessen, dass Pat Mahomes wenn wir von einzelnen Individuen reden, wie Tom Brady oder Pat Mahomes, meinen wir natürlich auch immer das Team, außer wir sagen es natürlich nochmal speziell. Aber ich glaube halt, dass Pat Mahomes auch als Titelverteidiger, wie du schon gesagt hast, sich selbst geschlagen, vielleicht auch mit einer zu großen Sicherheit hereingegangen ist, so, ey, das sind die Buccaneers, die haben letztes Jahr noch auf dem Abstellgleis gestanden, gut, die hatten eine super Saison, hey, sie haben Tom Brady und sie haben einen retireden Gronkowski und guck mal, da ist noch ein Antonio Brown, aber das gewinnen wir heute easy peasy. Und ich finde auch, dass man in diesem Spiel unheimlich gut gemerkt hat, wie wichtig das Mindset ist. Ja, ich meine, wie Patrick ja auch schon ein paar Mal gesagt hat, dieses Momentum, das nehmen ja ganz viele Leute, wenn sie über Football reden, gerne in den Mund. Und ich würde das vielleicht nochmal ein bisschen anders adaptieren. Ich würde sagen, die Buccaneers wussten, richtig zu demoralisieren. Also immer wenn so ein Funken Hoffnung aufgekommen ist, dann wurde das einfach komplett runtergespielt und vernichtet. Und das nicht nur mit diesem, ja, wir müssen jetzt gegenpreschen, sondern auch sehr strategische Entscheidungen, was Kicks anging, was auch die Geschwindigkeit des Spiels angeht. Ich finde, das hast du auch extrem gemerkt, dass zwischen den einzelnen Downs, dass du hast halt auch die Geschwindigkeit der jeweiligen Phase der einzelnen Quarter gemerkt, finde ich. Das hast du extrem gemerkt. Wie gesagt, Patrick, korrigiere mich gerne, aber das ist so meine Meinung, warum ich glaube, dass die Chiefs hier quasi versagt haben, weil es ist halt, und das will ich jetzt auch noch kurz mit aufbrechen, es ist ein null Touchdowns. Null. Das hätte, glaube ich, vor dem Spiel niemand gedacht. Patrick.
Ich bin jetzt die ganze Zeit hier am Überlegen, was ich dazu sagen soll. Im Grunde, Ich komme ja meistens, wenn es hier was so Analyse angeht, über dieses, was habe ich gesehen, ob die jetzt unterschätzt haben oder nicht oder sich selbst überschätzt haben oder nicht, da will ich mir echt jetzt kein Bild. Es ist ein Team, das letztes Jahr im Super Bowl stand. Unfassbare Leistungen über die Regular Season und die letzten zwei Playoffs gemacht hat. Ich glaube nicht, dass dieser psychologische Faktor man muss ja mal dazu sagen, die Saison ist, du darfst seltenst saisonsübergreifend denken, weil du startest in der NFL mit einem komplett neuen Team eigentlich jedes Jahr neu. Also sie waren letztes Jahr auf dem Abstellgleis, sie waren nicht auf dem Abstellgleis, sie haben eine 7-9 Saison gespielt, sie haben einen sechsmaligen Pro Bowl Receiver gehabt, sie hatten damals schon eine Top 10 Defense, also das ist, die waren ein Quarterback davon entfernt, ein Playoff-Team zu sein, das muss man einfach mal so sagen.
Also ich glaub, ja auch passiert ist.
Richtig. Ich glaube nicht, dass das so eine große Rolle gespielt hat. Ich warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ist meiner Meinung nach gute Leistung der Defense von den Buccaneers, Cultural Change, den Tom Brady reingebracht hat und massiv schlechtes Play Calling, Game Planning der von Eric Bieniemy und Andy Reid. Und so kannst du auch ein Super Bowl oder ein Spiel in dieser Art und Weise verlieren. Und ich denke, dass das eigentlich alles ist. Ich will da nicht so viel reininterpretieren in Richtung Mentalitätsschwäche und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass man da einfach, was man nicht wirklich weiß, sollte man auch nur einfach an der Oberfläche ankratzen und das beurteilen, was man wirklich sehen kann.
Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Ansicht, was das Thema angeht. Beziehungsweise dazu möchte ich noch ganz gern sagen, du meintest halt, dass die Chiefs und dass jedes Team ja jedes Jahr neu startet. Man darf aber auch nicht vergessen, dass quasi seit Beginn der Saison, jetzt hoffe ich, sage es richtig, 2019, die Chiefs ja quasi unaufhaltsam waren. Es war ja quasi bis auf minimal wenige Ausnahmen, dieses Jahr mehr als letztes Jahr, muss man dazu sagen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht vor Auge, aber ich glaube, dieses Jahr haben die Chiefs ein Spiel mehr verloren als letztes Jahr, richtig? Aber auch nur wegen der Schonung von Mahomes. Ja. Die genauen Zahlen habe ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber wie gesagt, ich würde trotzdem sagen, wenn du das erste Mal gegen eine Wand läufst, dass du dann, also vielleicht jetzt nicht in Mahomes, vielleicht auch nicht jetzt alle Spieler des Teams, aber vielleicht gerade eine Defense, ja, beziehungsweise oder auch eine O-Line, die auf einmal vor eine ganz andere Herausforderung gestellt ist, weil für mich hat es sich teilweise wirklich so angefühlt, so als also es gab Quarter, wo ich dachte, oh mein Gott, die Bucks überrennen die gerade. Also es war, natürlich war das im Großen und Ganzen auch ausreichend und vom Scoreboard her war das auch noch wirklich teilweise sehr verhalten, aber es gab wirklich so krasse Situation, wo du gemerkt hast, so, ey, die laufen jetzt gerade schon wieder durch. First down für First down. Also, naja. Ich möchte, bevor wir zu der Free Agency kommen, beziehungsweise zu den aktuellen Spekulationen und Rumoren, noch gerne zwei Namen nennen. Dann möchte ich noch ganz schnell eure Meinung haben. Vielleicht nochmal jeder zwei Minuten, drei Minuten drüber was sagen. Aber dieser Super Bowl hat mich unheimlich an gewisse Situationen erinnert und ich möchte an dieser Stelle einfach nur mal sagen, Tom Brady, Rob Gronkowski und auch Antonio Brown, das hat sich, also gerade die Gronkowski-Spielzüge, würde ich jetzt mal spontan sagen, haben mich unheimlich krass an das Patriots-Schema oder an die Patriots-Formel erinnert. Und ja, was meint ihr denn dazu? War oder wie wichtig seht ihr denn diese Rolle der von Gronkowski und von Antonio Brown hier? Kleiner Hinweis noch dazu, Coach Patrick, du wirst es am ehesten wahrscheinlich verstehen, als wir damals in der ersten Season, wo wir zusammen auch gespielt haben, im Finale gestanden haben, wo wir unsere Perfect Season hingekriegt haben mit den Pirmasens Praetorians, war es auch so, dass wir quasi so eine Best-of unseres Teams natürlich im Finale stehen hatten, inklusive auf dem Zeitpunkt hast du auch nochmal mit auf dem Platz gestanden gehabt, ne? Und man hat halt einfach gemerkt, das war ein ganz anderes Spiel als der Rest der Season. Könnte man das jetzt hier aussagen? Patrick, fang du an?
Nein.
Für mich. Ich mag das, wenn du mir einfach direkt übers Maul fährst. Ich will. Nein, deswegen will ich ja deine Meinung hören.
Nee, Patrick, das Ding ist halt, die waren die ganze Zeit da. Du scoutest auf das, was du siehst. Wir hatten im Team so ein Zoom Super Bowl Party, keine Ahnung, und ich habe angekündigt beim ersten Touchdown, der geht auf Gronk, und ich habe beim zweiten, wo Mike Evans die Pass Interference gezogen hat, habe ich genau den Spielzug auch wieder vorhergesehen. Und danach, dass Gronk dann wieder den Ball bekommt, habe ich auch gesagt. Das Ding ist, du scoutest auf das, was du siehst. Und wenn die dir Evans, Godwin und Brown wegnehmen am Anfang, dann nimmst du das, was übrig ist, wo das stimmt. Also ich würde da kein Schema. Die haben das natürlich, diese Connection, dieses ich nenne es mal Verständnis, haben die, weil die lange zusammen gespielt haben, da weiß der eine genau, jede Option, also es gibt Option-Routen, die nicht vorgegeben sind, wo der Receiver anhand von der Stellung des Verteidigers entscheiden kann, wo er als nächstes hinläuft, die Options und so weiter, das ist für die völlig klar. Aber ich, die haben jetzt nicht unbedingt eine Verbesserung des Kaders in dem Spiel gehabt, sondern einfach nur andere Sachen gespielt, wie sie die ganze Zeit gespielt haben, weil das andere wurde denen weggenommen und dann musst du das nehmen, was noch übrig ist, und das ist dann diese Connection. Aber ganz kurz, für mich hast du, ja, Brown, Gronkowski hast du angesprochen. Was ist mit Leonard Fournette? Leonard Fournette war in dem Spiel für mich auch ein entscheidender Mann, ja, der auch während der Saison gekommen ist, der in Jacksonville gecuttet wurde, mit dem, also auch so ein Brady, eine Brady-Verpflichtung, wie man es nennen will, ja, der hat auch.
Und
so eine
Rolle Leader gespielt. Der Rushing Yards war im Super Bowl.
Ja, und mit dem hat Brady vorher nicht zusammengespielt. Also würde ich jetzt pauschal nicht sagen, dass das nochmal einen Unterschied gemacht hat. Also ist natürlich die Connection, ja, aber pauschal würde ich sagen, nee, die haben einfach nur ein bisschen tiefer in ihrem Playbook gekramt.
Perfekt, dann würde ich noch einen Flow abgeben, weil
ja,
wir sind ein bisschen Russian Time.
Genau, und damit würde ich auch gerne mit dem Thema, das ist das, was ich eben angedeutet hatte, in die Free Agency überleiten. Wir sehen mehr oder wir hören mehr und mehr Spieler, die mit ihrer Situation unzufrieden sind. Russell Wilson, der jetzt relativ überraschend offen gesagt hat, er hat keinen Bock mehr, dauerhaft gesackt zu werden. Er will mehr Mitspracherecht haben, was Transfers angeht, was Coaches und angeht, etc. etc. Wir haben Deshaun Watson, der offen gesagt hat, ich fühle mich von meinem Team nicht mitgenommen. Ja? Und ich habe das Gefühl, die sind jetzt alle so nach diesem Super Bowl und nach diesem Playoff-Run auch von Brady rausgekommen. Und ich sehe da schon eine gewisse Parallele. Tom Brady ist unzufrieden in New England, verändert seine Situation durch die Free Agency und kriegt aber auch die Freiheit und das Vertrauen des Teams und des Coaches. Ich erinnere an Bruce Arians, der sagt, lass Tom Brady auch mal coachen. Ja, genauso sagt er zu den Kollegen, pass mal auf, lass uns Rob Gronkowski zurückholen, lass uns Leonard Fournette holen. Mitten in der Saison geht er zu Bruce Arians, der offen gesagt hat, ich will Antonio Brown nicht hier haben, der passt nicht zu uns. Sagt, pass mal auf, ich krieg das hin, ich fix den und ich bring den ins Team rein. Jetzt in den Playoffs einer der Key-Faktoren gewesen, Antonio Brown. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil er auch mit diesem Thema Erfolg hat und eben auch diese Wertschätzung und diese Mitbestimmertum erhält des Vereins, dass Spieler, die vorher wirklich sehr diszipliniert, ruhig ihr Ding gemacht haben, jetzt auf einmal sagen, und das sind Topstars, sagen, ich will Mitspracherecht haben, beziehungsweise ich bin unzufrieden. Und ich glaube, das ist schon so ein Effekt, der da rauskommt. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was unsere oder was generell die Free Agency dieses Jahr definitiv prägen wird. Und damit würde ich den Raum einfach mal so offen lassen mit dieser Einführung in die Free Agency beziehungsweise meiner Wahrnehmung. Und würde mich mal interessieren, wie ihr das seht.
Bevor ich dann Patrick abgebe, ganz kurz, ich sage es wirklich straight kurz. Ich habe das Gefühl, dass wir uns gerade auch aktuell in vielleicht einer der größten Umbruchphasen, was Transfers von großen Namen angeht, befinden. Patrick, glaubst du das auch so oder glaubst du, dass das jetzt einfach nur aufgrund der News, weil jetzt quasi mehr von den, sagen wir mal, großen Namen sich vielleicht auch mal, wie es Florian gerade eben auch gesagt hat, einfach mehr an die Öffentlichkeit wenden mit ihren Gedanken und Problemen?
Also ich muss sagen, Watson hat das ja schon vorm Super Bowl gesagt. Dass er raus möchte, die Rumors.
Nee, ich habe es auch jetzt mehr auf den Gesamterfolg dieser Saison bezogen, jetzt nicht auf den Titel am Ende des Tages, sondern einfach auf diesen Gesamterfolg, den dieser Run hatte.
Genau, also diese Entscheidung,
ich verstehe schon, was du meinst. Ich möchte auf was hinführen. Also Watson hat das ja schon vorher gesagt, dann gibt es diese Quarterback-Controversy in Philadelphia, es gibt die Frage, wer ist nächstes Jahr in New Orleans unter Center, Es ist, sind gute Mannschaften im Moment ohne Quarterback. Die Colts, die Bears. Um die Frage von Patrick oder die Aussage, ich glaube, dass auf der Quarterback-Position ganz, ganz viel passieren wird in dieser Offseason. Ob das jetzt immer große Namen sind, sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, dass diese Bewegung, die die Florian meinte, die in Richtung NBA geht. Ja, in der NBA hat man ja auch diese Superteams, dieses Block-Building von drei Max-Contracts und so weiter. Das hat man ja auch. Und ich denke aber, dass das im Football so eine Sache ist. Also ich glaube, so viel zum Beispiel J.J. Watt oder so auch in der Vergangenheit geleistet hat, da wird das Gehalt immer noch die Grenze setzen und sein Alter irgendwann die Grenze setzen. Er hat zwar 16 Spiele letztes Jahr gespielt, aber wie viele Saisons hat er alle Spiele gespielt? Das waren die wenigsten. Und ich denke einfach, dass Teams, die normalen General Manager, in Anführungszeichen normalen General Manager haben, einfach auch nicht diese großen Namen sich immer holen, weil sie denken, dass ich kann über einen Draft auch Kapital ranholen, Spielerkapital ranholen. Der eine hat vielleicht einen Namen, verkauft mir Jerseys, der andere bringt dieselbe Leistung und kostet weniger Geld. Also ich denke, es wird auf der Quarterback-Position ganz, ganz viel passieren dieses Jahr, diese Offseason. Da bin ich auch total heiß drauf, das zu diskutieren. Aber ich denke, dass so Verpflichtungen wie Watt oder Von Miller oder Patrick Peterson oder die ganzen Richard Sherman, die ganzen Stars, die jetzt in die Free Agency kommen, entweder gehen sie nochmal Ring chasen oder wollen was aufbauen. Aber ich denke schon, dass da der Großteil der Teams, glaube ich nicht, dass sie diesen Tampa Bay Weg gehen werden. Ich denke schon, dass die langfristige aufbauen wollen.
Ich glaube das auch, dass die Teams das nicht unbedingt wollen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Teams in der NBA das auch nicht unbedingt wollen, dass es dieses starke Blockbuilding gibt. Aber ich glaube einfach, dass sich gewisse Spieler zu einem gewissen Grade, ich glaube nie, dass es so wird wie in der NBA, da bin ich auch völlig bei dir, aber ich glaube schon, dass sich die Spieler im Detail anschauen, mit wem will ich denn zusammenspielen? Ja, weil, nehmen wir uns jetzt mal Gronkowski, für den ist es schon ein massiver Unterschied, ob ich in New England, ich sag jetzt mal nach dem Motto, du bist jetzt Teil des Systems und Spiel und vor allem so ein verletzungsanfälliger Spieler, der so viele Hits kassiert, ob du das in Boston bei ziemlich beschissenem Wetter ab Winter hast oder ob du dauerhaft in Florida sitzt, wo alles warm ist, wo alles weniger wehtut. Ich glaube, die Spieler werden sich schon perspektivisch ein bisschen detaillierter anschauen, wo gehe ich denn hin und es nicht nur rein auf Football bzw. Kohle beziehen, sondern wirklich, wo kann ich eventuell einen Paycut nehmen, um nochmal um einen Titel mitzuspielen. Ich glaube, das wird aber jetzt nochmal ein Tick mehr werden.
Aber dann musst du aber auch gucken, welche Spieler sind das. Und das sind alles Spieler, die ihren zweiten Vertrag schon hinter sich haben.
Ja.
Wenn man jetzt mal wirklich in die Free Agency reingeht, für mich kommen da große Namen, ja, sind da drin, ja, auf der Quarterback-Position jetzt nicht unbedingt in der Free Agency, also wenn Dak Prescott kann man rausrechnen, ja, der wird
Franchise-Tag unterschreiben. Ja,
so, wenn man auf die Receiver-Position geht, ja, ist für mich, fängt es dann bei Marvin Jones an, ja, das ist so der sechstbeste. Dann haben wir AJ Green, T.Y. Hilton. Ja, das sind große Namen, aber sind halt auch nur große Namen. So, Running Backs möchte ich gar nicht drüber reden. Gehen wir mal auf die Defense-Seite. Ja, hast du Von Miller, der hat seinen zweiten Vertrag schon hinter sich. Da hast du Leonard Williams, hat seinen zweiten Vertrag schon hinter sich. Melvin Gordon hat seinen zweiten Vertrag schon hinter sich. Matt Judon, Shaq Barrett, Bud Dupree, die wollen Cash. Jadeveon Clowney möchte auch Cash. Bin ich mir nicht sicher, ob der das kriegen wird. Gerade wenn ich die drei, die ich vorher gelesen habe, hier sehe. Justin Simmons, der Safety von den Broncos, der will seinen zweiten Vertrag. Dann hast du J.J. Watt, dann hast du Ngakoue, der aus dem... es geht rein um die Spieler, die ihren zweiten Vertrag schon hinter sich haben. Und da bewegen wir uns in 30 aufwärts. Und ob das... ob ich da investiere, Geld investiere, das, man muss ja auch überlegen, außer den Colts und den Bucks haben ganz wenige Teams, die jetzt in den Playoffs waren, die überhaupt für die Contention, Super Bowl Contention im Bereich sind, auch gar nicht den Salary Cap,
ja,
um die sie haben, zu verlängern, plus dann noch ein Von Miller, ein J.J. Watt unter Vertrag zu nehmen. Und das ist, denke ich, der springende Punkt. Natürlich kannst du für 2 Millionen kurz nach Tampa Bay gehen, aber die Frage ist, habe ich als Tampa Bay noch die 2 Millionen? Weil da ist Shaq Barrett, da ist Chris Godwin. Die wollen cashen. Das sind zwei Spieler, die cashen. Ja. Die wollen ihr Geld haben.
Ja, da bin ich sowieso mal gespannt, was in Tampa Bay dieses Jahr noch passieren wird. Also da, glaube ich, wird eine super spannende Free Agency sein. Mike Evans hat direkt schon gesagt, er ist bereit, einen Paycut zu nehmen, um das Team irgendwie zusammenhalten zu können. Gehen wir doch mal auf die großen Situationen noch ein. Was sind so eure Predictions?
Ganz kurz, Flo. Dazu noch ein Einwurf. Wie gesagt, wir haben, denke ich, ein paar neuere Hörer. In der NFL ist es so, dass ein Team ein Maximal-Value hat. Das bedeutet, die Paychecks nicht überschreiten. Das heißt, deswegen werden auch mal große Namen entlassen, um quasi Geld locker zu machen für Neues. Also damit auch quasi das ein bisschen fairer ist, weil es ist nicht wie im Fußball, wie jetzt zum Beispiel bei dem FC Bayern, dass es gab Zeiten, da hat quasi 90% der Nationalmannschaft dort gespielt. Das ist im Football nicht so, weil im Football wird halt einfach gesagt, okay, so und so sieht's aus. Aber wie Flo auch schon gesagt hat, man kann auch selbst sagen, hey, ich cutte mich runter dafür fürs Team, damit ich weiter da bleiben kann, um weniger Gehalt zu kriegen. Ich würde jetzt auch sagen, Flo, du hast jetzt noch einen Punkt, den können wir noch kurz anschneiden, aber wir sollten auch langsam zu Ende kommen und vielleicht nochmal hier die Info, zwei Infos. Zum einen nochmal danke an unsere Mitsupporter, die NFL-Fans-Gruppe in Deutschland. Dort auf Facebook könnt ihr natürlich auch mitdiskutieren, falls ihr dort noch nicht seid, und an diejenigen, die uns von dort hören, Grüße und danke. Und zum anderen möchte ich jetzt schon mal einen Namen für das nächste Mal aufgreifen, denn ich möchte mit euch unter anderem über Marcus Mariota reden, aber das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt hat Flo quasi noch einen letzten Tag, den wir kurz ansprechen, bevor wir dann zum Ende kommen, und noch die Info, wir werden auch in der Offseason des Öfteren mal Podcasts machen zum Thema NFL, weil wir einfach gesagt haben, Patrick ist jetzt erst seit kurzem mit dabei. Und wir wollen einfach nicht wieder bis September nicht reden. Ja, also uns mit dem schönsten Sport auseinandersetzen, weil gerade dieses Jahr wird da doch extrem viel passieren, was mit der ELF noch passieren wird in Europa, also mit dieser European League Football. Wir reden natürlich auch über College wahrscheinlich, wir reden über so viele Sachen noch, und deswegen, das ist nicht der letzte Podcast bis August, sondern das ist quasi einfach nur ein Podcast von vielen, den ihr dieses Jahr noch hören wird. Deswegen Abo da lassen und uns auch bewerten bei iTunes. So. Flo, du wolltest noch was sagen.
Ja, um so noch so ein bisschen auszuklingen, sage ich jetzt mal. Wir werden, wie du schon gesagt hast, auch ein paar Folgen zur Free Agency machen. Einfach, was so passiert, was man so hört. Und ich finde es immer furchtbar interessant zu verfolgen, was die Amis alles so predikten. Vielleicht kann jeder nochmal so ein, zwei kurze Sachen sagen, wo er glaubt, wo so ein paar Top-Spieler am Ende des Tages landen werden. Ich würde jetzt einfach mal ein paar Namen in den Raum werfen. Und ihr tippt einfach mal, wo aus eurer Sicht so jemand landen könnte. J.J. Watt.
Soll ich anfangen, Patrick?
Ja.
Also es wurde ja auch hier, wie gesagt, Hoa, komm doch bitte nach, das wird auch ein geiles Ding. Also momentan postet ja auch jeder irgendwie so ein Trikot von seinem Team mit J.J. Watt drauf im Photoshop gemacht, und das wäre ja geil. Die Packers waren ja sehr früh schon einer der Teams, wo es hieß, der würde da super hinpassen. Nachdem ich mich das letzte Mal auch ja schon mit Patrick darüber unterhalten, ich glaube, wir haben es sogar außerhalb des Podcasts nochmal darüber unterhalten, ich weiß nicht, ob das eine Bereicherung wäre. an sich ist J.J. Watt ein unheimlich krasser Athlet, gar keine Frage. Das ist ein Tier, das ist ein Monster, das ist ein unheimlich guter Spieler. Aber wie wir es auch in den letzten Jahren gemerkt haben, der ist unheimlich verletzungsanfällig und das brauchen die Packers meiner Meinung nach nicht. Deswegen, ich glaube aber trotzdem, dass J.J. Watt in meiner Division landen wird. Also ich sage mit der Packers Division, denn ich glaube, und ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, der könnte zu den Bears gehen.
Kurze Antwort für mich, Pittsburgh.
Nächster Name.
Wegen seinem Bruder, ne?
Ich hab auch Pittsburgh auf dem Schirm, aber ich würde auf die Packers tippen. Nächster Name, Jimmy Garoppolo. Kein Free Agent an der Stelle, aber trotzdem ein sehr heiß diskutierter Trade-Kandidat.
Ich sage New England Patriots.
Der bleibt, wo er ist.
Ich sage, der geht zurück zu den Patriots.
Ich glaube, er wird bei den Niners bleiben. Deshaun Watson.
Jets.
Boah, das, ganz ehrlich, das habe ich auch gedacht. Also ich weiß nicht,
ist ja okay.
Ich höre auch so.
Deine Meinung. Wir können ja das nächste Mal über die Meinungen darüber sagen, sondern jetzt einfach die Namen raushauen, die Teamnamen raushauen und gut ist.
Ich glaube nämlich auch, dass sie das brauchen, aber da reden wir das nächste Mal ein bisschen länger drüber. Ja. Also, ja.
Hast du noch einen?
Ja, Flo, wo sagst du denn, dass er hinkommt?
Hoffnungsvoll 49ers.
Okay, jetzt werfe ich noch einen Namen rein, dann beenden wir das für heute. Cam Newton.
Ja, Coach Patrick steht dann auch noch ein Name zu.
Okay, ich sag noch, was glaubt ihr, was passiert mit Cam Newton?
Backup in Chicago.
Backup in New England.
Ich glaube auch, dass der Backup in New England bleibt. Patrick, der letzte Name gebührt dir.
Von Miller.
Tampa Bay. Ich glaube, dass sie einen der Großen nicht halten können.
Boah.
Ganz kurz, Florian. Von Miller und die können einen nicht halten. Das heißt, Shaquille Barrett geht.
Ich vermute, ja. Ich habe die Einzeldaten der Verträge von den Kollegen jetzt nicht direkt auf dem Schirm, aber ich weiß, dass drei relativ dicke, JPP, glaube ich, Barrett und White, ich glaube White auch, ne?
Meinst du jetzt, Chris Godwin oder meinst du jetzt in der Defense?
Rein Defense.
Da ist es JPP, Shaq Barrett und nicht Devin White, der andere.
Ja, okay, aber ich glaube, dass sie einen nett halten können. Ich glaube, dass ein Von Miller jemand ist, der sagt, ich hätte echt nochmal Bock, mit einer ähnlichen Quarterback-Legende wie Peyton Manning zu spielen, mit Tom Brady. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jemand ist, weil die Broncos haben keine Perspektive. Ich glaube, dass das echt nochmal eine Situation wäre, wo er sagt, ich nehme keinen großen Vertrag, ich habe viel Kohle verdient, ich will jetzt nochmal einen Titel holen. Das wäre so eine Destination. Deswegen, ich glaube, das wäre für mich durchaus denkbar.
Patrick?
Ich glaube nicht, dass sie den hergeben. Ich glaube, dass einfach dahingehend einfach gesagt wird, hey, wir schrauben am Team, aber ich glaube nicht, dass er geht.
Okay, ich sag Bills.
Und damit...
Wäre geil, wäre sehr geil.
Brauchen die Bills wirklich einen Outside-Linebacker?
Ja. Die brauchen Pass-Rush ohne Ende.
Ja.
Das ist richtig. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal einen kleinen Hinweis darum geben. Ich habe natürlich, ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass ich teilweise sehr, sehr einfache Fragen gestellt habe, aber das war auch das, was in den letzten Wochen sehr viel diskutiert wurde. Und ich habe auch gedacht, so, natürlich schließt es auch meine Meinung größtenteils mit ein, aber mir war es auch wichtig, nochmal quasi so das, was viele Leute halt denken, nochmal mit so ein bisschen aufs Papier zu bringen. Und deswegen verzeiht, wenn manchmal eine Frage etwas, sagen wir mal, laienhaft rüberkam, aber es waren halt auch viele Fragen, die auch so öffentlich in Gruppen gestellt wurden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein unheimlich geiler Abschlusspodcast für die Saison 2020 und jetzt starten wir quasi mit dem nächsten Podcast schon die Vorarbeit für die Saison 2021. Ich bedanke mich herzlich bei Flo und natürlich bei Coach Patrick für eine sehr geile Saison, in der wir uns jetzt quasi auch zu dritt ans Mikrofon geschafft haben. Mit einer Saison, wo wir vorher noch nicht mal dachten, dass sie eventuell stattfinden könnte aufgrund der Pandemie und die am Ende einen Super Bowl Champion hervorgebracht hat, wo viele am Anfang gedacht haben, so, das könnte passieren, aber dass es dann tatsächlich passiert hat, glaube ich, trotzdem irgendwie jeden irgendwie ein bisschen überrascht. Vor allem gegen die Kansas City Chiefs. Ich hatte unheimlich viel Spaß diese Saison und mich würde natürlich freuen, wenn alle unsere Hörer und natürlich auch gerne die neuen Hörer sagen, hey, ich mag euren Content, dann gebt uns auch kurz eine Bewertung, entweder auf iTunes oder wo auch immer. Und 5 Sterne, dann werden wir höher gerankt, dann hören sie das mehr, dann können wir mehr machen und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank an euch beide und vielen Dank an unsere Zuhörer, vielen Dank an die NFL-Fans in Deutschland-Gruppe und wir hören uns im nächsten Podcast. Tschüss!
Ciao!
Ciao!
Yeah! Gotta get their fast shot.
Yeah!
Gotta get their fast shot!
Oh, in the field.
Don't cross the hash.
Yeah.
Flat LeBron.
Yeah. To go. Run it, run it. Stay on it, stay on it. That's it, boys.
That's a sack
on the ball. Angela, good job.
Yo, Rick.
That's a sack.
Go, Dave.
Rick, you didn't know what you were doing.
Angela, remember, if he goes out,
he's got the ball.